war tatsächlich sehr lenkend, okay. Ich würde vorschlagen, dass wir, es ist ja immer so ein bisschen schwer mit vollem Magen, mit weder einer Stimme zu folgen, dass wir tatsächlich jetzt gleich mit einer Praxis wieder beginnen. Die Praxis wird allerdings eher, wir werden nachher auch mal hören, warum, wird eher so eine Parasympathikus ansprechen. Also achtet selbstständig so für euch darauf, dass ihr nicht vom Stuhl kippt, sondern zu weit runterfahren. Also gleichzeitig ist es ist eine Arousal-Runterfahrübung oder Programm und gleichzeitig auch anwendbar, das werden wir nachher dann noch sehen, irgendwie wenn sozusagen wieder dieses Phänomen Dissoziation einsetzt, dann ist das auch eine Möglichkeit, irgendwie so ins Erden zu kommen und tatsächlich ja, sich wieder besser zu spüren, sich aber auch wieder Boden unter den Füßen sozusagen zu spüren. Okay, dann ihr dürft sitzen bleiben. Schaut, dass ihr einen angenehmen Sitz findet. Auch hier wieder die Frage, wie eng will ich sitzen, wenn ich als Praktizierer vielleicht wollte auch so ein bisschen auseinanderrutschen. Schaut auf jeden Fall, dass ihr eine Position findet und einen Ort findet, an dem ihr praktiziert, der bei euch jetzt passend ist, stimmig ist. Und dann kommt an in dieser Position. Nach und nach wird es hier auch im Raum wieder ein bisschen ruhiger. Beginnt diese Sitzposition bewusst wahrzunehmen. Spürt den Kontakt mit dem Boden. Schaut, dass eine Aufrichtung der Wirbelsäule kommt. Und dass ihr mit oder trotz dieser Aufrichtung bequem sitzen könnt. Die Hände auf die Oberschenkel. Kontakt zu eurer Atmung auf. Lass den Atem voll auf die nächsten Atemzüge, das tiefer werden. Beginnt dann mit der nächsten Einatmung die Handinnenflächen nach unten zu drehen, der Handrücken liegt auf den Oberschenkel auf. Mit der Ausatmung bewegt die Handinnenflächen wieder zurück. Schaut, dass das möglichst entspannt vonstatten gehen kann, dass ihr die Schultern ja, in dieser kleinen Bewegung nicht verspannt. Einatmend das Öffnen der Hände und ausatmend tritt die Handinnenflächen wieder zurück. Schaut, dass ihr das mehr und mehr in eurem ganz eigenen Atemtempo macht. Einatmet, das Öffnen und die Ausatmung begleitet die Bewegung zurück von Anfang bis Ende. Zwei Wiederholungen in dieser Weise. Das Innehalten, wenn ihr in eurem Tempo zu Ende geübt habt, nutzt um zu spüren. Was hat das für in der nächsten Einatmung die Zehen nach oben zu bewegen, die Fersen bleiben am Boden. Und mit der Ausatmung bewegt die Zehen, den Vorderfuß wieder zurück an den Boden. Einatmend den Vorderfuß nach oben bewegen. Vollständige Einatmung und die Ausatmung begleitet diese kleine Bewegung zurück an den Boden. Hier noch zwei Wiederholungen. Kurzes Nachspüren. Und dann beginnen beide Bewegungen miteinander zu verbinden. Einatmend öffne die Hände und bewege den Vorderfuß nach oben und wieder Ausatmung. Komm zurück in die Ausgangsposition. Den weiteren Verlauf der Wiederholungen am Ende der Ausatmung einen kurzen Moment innezuhalten. 1 bis maximal 2 Sekunden innehalten, spüren. Spürt den Kontakt der Hände, spürt den Kontakt der Füße. Dann kommt die Einatmung und führt euch in die Bewegung zurück. Kurze Verhaltung am Ende der Ausatmung. Beginnt die Ausatmung zu regulieren, indem ihr so relativ früh entweder diesen F-Ton, dieses gehauchte, geflüsterte F mit der Zunge nimmt, oder wenn angenehmer oder bekannter, vertrauter entscheidet. Die Einatmung bleibt frei und die Ausatmung reguliert. Immer wieder wichtig bei der Regulation, dass ihr gut auf euch achtet, sollte sich etwas negativ verändern, egal auf welcher Ebene es stimmungsmäßig ist oder körpermäßig, kehrt zurück zur natürlichen Atmung. Und achtet auch darauf, dass die Pause nach am Ende der Ausatmung zu lang wird. Schließt noch zwei Atemzüge in dieser Weise an. Und wenn ihr fertig geübt habt in eurem Tempo, spürt nach. Lass den Atem frei fließen. Schöner Kontakt mit dem Boden. Schöner Kontakt mit den Oberschenkeln. Die Hände aufliegend. Und schöner Atem, die Atembewegung. Dieses natürliche Kommen und Gehen des Atems. Dann mach dir bewusst, dass du ohne die Fähigkeit zu beobachten nicht etwas wahrnehmen können, wie du sitzt oder dass dein Körper atmet. Nutze jetzt ganz bewusst diese beobachtende Funktion, indem du achtsam durch deinen Körper wanderst, vom Scheitel bis zu den Sohlen. Indem du wahr, wo es im Körper schmerzhafte Stellen oder Verspannung gibt. Nimm dir einige Minuten dafür Zeit. Und mach dir zwischendurch immer wieder klar, ich kann meinen Körper beobachten, also bin ich mehr als mein Körper. Und beobachte auch, wie es sich auf dich auswirkt, dass du dir diese beobachtende Funktion zunutze machst. Ich kann meinen Körper beobachten, also bin ich mehr als mein Körper. Ich kann meinen Körper beobachten, also bin ich mehr als mein Körper. Damit dich einige Zeit darauf zu konzentrieren, dass du wahrnimmst, was du denkst. Manchmal ist es so, dass wenn man anfängt beobachten zu wollen, was man denkt, denkt man nicht mehr, der Kopf ist viel hergefegt. Aber nach einer Weile fängt es dann doch wieder an, dieses Denken. Dadurch, dass du dieses Denken immer wieder beobachtest, wird dir auch klarer, worüber du viel nachdenkst. Jetzt in dieser Übung geht es mehr darum, sich die beobachtende Fähigkeit bewusst zu machen. Und deshalb möchte ich dich wieder einladen, dass während du die Gedanken beobachtest, dir bewusst machst, ich kann meine Gedanken beobachten, also bin ich mehr als meine Gedanken. Ich kann meine Gedanken beobachten, also bin ich mehr als meine Gedanken. Jetzt möchte ich dich einladen, dass du beobachtest, welche Stimmung im Moment vorherrscht und ob sich diese verändert hat. Wieder mit dem Wissen, ich kann meine Stimmung beobachten, also bin ich mehr als meine Stimmung. Lass dir einen Moment Zeit, deine Gefühle zu beobachten. Welche Gefühle sind jetzt da? Ich kann meine Gefühle beobachten, also bin ich mehr als meine Gefühle. Und zum Schluss macht er klar, dass du auch beobachten kannst, dass du beobachtest. Dieser Teil, der beobachtet, dass wir beobachten, dann können wir auch den inneren Zeugen, die inneren Zeugen nennen. Er ist der Teil, der neutral wahrnimmt, was jetzt ist. Und diese Fähigkeit kannst du dir auch zum Nutzen machen, wenn du verwickelt bist. Und wenn du verwickelt bist, kannst du dich auf diesen Beobachter des Beobachters zurücksehen und dadurch Distanz bekommen, wenn du das möchtest. Beginne langsam in deinem ganz eigenen Tempo damit, mit der Aufmerksamkeit wieder nach außen zu kommen. Schau, welche Bewegungsimpulse da sind. Zunächst kleinere Bewegungen, die von größeren abgelöst werden. Und komm nach und nach, wenn du auch die Augen öffnest, solltest du ein bisschen geschlossen haben, mit der vollen Aufmerksamkeit. Von außen so aus, als wäre es mit der Möglichkeit gegangen, dass ich gerade noch auf den Stuhl gefallen kann. Ja. Jetzt geht es heute Nachmittag mehr tatsächlich um Yoga und Trauma-Folgestörung. Und da möchte ich mich nochmal so, vielleicht habt ihr das gemerkt, dass es immer wieder so über die Brücke gehen gibt: Yoga auf der einen Seite, Psychotherapie auf der anderen Seite. Und jetzt starten wir heute Nachmittag mit der Verhaltenstherapie wieder, also mit der Perspektive Psychotherapie. Und da gibt es im Zusammenhang mit Angst, und Angst hat auch immer was mit Trauma zu tun, eben nochmal so ein Teufelskreis. Also das ist kurz erläutert, es ist so, dass die Wahrnehmung uns dazu führt, dass wir die Wahrnehmung irgendwie deuten, dass wir uns Gedanken darüber machen. Und das ist im Kontext mit der Angst eben mehr oder weniger ganz einfach wie dieser Gedanke Gefahr und das Gefühl, wie das daraus resultiert, ist die Angst. Und es kommt zu körperlichen Veränderungen und letzten Endes wird der Körper auch zum Symptom oder die Angst ist einfach ganz da und ist dann in dieser Wechselwirkung auch das Thema. Erinnert euch an den Teufelskreis bzw. Patanjali von heute Vormittag. Und Trauma, das haben wir heute Vormittag auch schon gesehen, im ersten Vortrag, stellt uns eben diesen Weg zu, dass wir, wenn Gefahr da ist, dass wir entweder kämpfen oder dass wir flüchten. Und das führt dann eben zu diesem viel diskutierten, also Einfrieren und auch zu der Dissoziation, also zu diesem Fragmentieren, dass man bestimmte Körperteile plötzlich nicht mehr spürt, man will weglaufen, man hat keine Beine mehr. Das wäre diese Dissoziation, diese Fragmentierung. Und es ist immer dieses, ich kann nicht von außen flüchten, ich kann nicht weg, ich kann nicht aus dieser Situation gehen, deshalb flüchte ich nach innen. Und dann spüre ich mich nicht mehr, das war heute früh auch diese, kurz vor Mittag ist diese Diskussion, ist es ein Emptiness oder was ist da, wo ist da das Ich? Und das Ich kann nicht flüchten und das Ich flüchtet nach innen und es wird immer perfekter, je tiefer ich in die Höhle sozusagen komme und je mehr ich von der Realität da draußen irgendwie verschwinden kann und desto tiefer ich aber sozusagen meine Schutzhöhle mich zurückziehe, desto mehr verschwinde ich eigentlich auch. Und das ist eben die Traumafolge, also dass das immer wieder auftritt. Und nochmal hier dieser kleine Überblick, Yoga und Trauma, nochmal diese, das ist herausgegriffen von diesen beiden Symptomen, Übererregung, mit allen Nebensymptomen wie Reizbarkeit, Schlaflosigkeit, diese Vigilanz, dieses total Wachsein, Schreckhaftsein auf der einen Seite und die Dissoziation eben auf der anderen Seite und dann, was heute Vormittag hier der Schwerpunkt war, diese Präsenz als Angebot, als Yoga-Angebot und jetzt eher auch jetzt gerade in der Praxis nochmal gezeigt, also die Möglichkeit in Distanz zu gehen, innere Distanz zu schaffen, eben sich nicht mit dem Trauma erleben zu identifizieren, sondern tatsächlich eher zu entidentifizieren. Ganz kurz nochmal die Erinnerung an den Herrn B. und seine Geschichte, also die Vulnerabilität, die Verletzlichkeit bei ihm, die rührte eben daher, dass es zu einem sexuellen Übergriff kam und rührte aber auch daher, dass er von seiner Mutter immer wieder vernachlässigt wurde, der Vater nicht da war, weil die Eltern getrennt waren. Und dann bildete da eben die beiden Diagnosen aus, also diese posttraumatische Belastungsstörung und auch sagte im Einlass eben die Depression, weil es eben immer wieder zu diesen Schwierigkeiten in der Beziehung kam, also mit diesem Ausblick, wie werden Eltern, wie geht das, kriegen wir es überhaupt hin. Und wenn man sich das nochmal anguckt, also was macht so ein Traumaprozess eigentlich so dysfunktional? Das ist eigentlich die Differenzierung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, die findet eigentlich so extrem statt. Also Bessel van Kolk meinte mal, Zitat von ihm, und die Trauma ist die Unfähigkeit, präsent zu sein. Also dass es nicht möglich ist. Ich bin ganz da, ich bin wirklich mit meinem ganzen Körper da, sondern wenn, dann bin ich irgendwie fragmentiert da, meine Beine sind weg, meine Arme sind weg, was auch immer. Das kann passieren und das ist immer wieder der Kernpunkt eigentlich in so einer Trauma-Folgestörung, dass wir nicht präsent sein können, nicht da sein können. Und deshalb nochmal diese Fallbilder von heute Vormittag. Das bedeutet, dass die Aufmerksamkeit geht in die Vergangenheit. Dreht da Runde um Runde und flieht sozusagen aus dem gegenwärtigen Moment und beschäftigt sich damit, mit diesen Wechselwirkungen, irgendwie mit dieser Psychodynamik, die auch angesprochen wurde, also mit diesen verschiedenen Ebenen, Gedanken, Gefühle, der Körper. Letzten Endes auch das Verhalten, also ich ziehe mich immer mehr zurück, ich isoliere mich. Ich ziehe mich irgendwie aus meinen Beziehungen zurück, aber ich ziehe mich damit nicht auf, sondern ich ziehe mich immer weiter auch in mir zurück. Das ist dieses fortlaufende Fragmentieren. Und Yoga, diese Idee der Aufmerksamkeitsfokussierung, diese Idee der Präsenz, macht an dieser Stelle sehr viel Sinn. Also weil wir kommen dadurch, zumindest ist es dann die Idee, der Fokus, wir liefern einen Fokus, um in den gegenwärtigen Moment zu kommen. Und das kann in einem Gruppenunterricht sein, das kann im Einzelunterricht sein, aber das ist der Fokus. Also dass wir immer wieder anleiten oder dieses Angebot unterbreiten, raus aus dieser Vergangenheit, rein in die Gegenwart. Und das Ziel ist, dass das Vergangene soll Geschichte bleiben. Also das Vergangene hat manchmal, wenn es um Trauma-Inhalte geht, ganz oft die Tendenz, dass es so einschießt. Also dass wir haben das heute früh auch gehört, das sind diese Trigger-Momente, ein Geruch oder eine ähnliche Situation, und Traumatisierte sind sofort wieder in dieser Vergangenheit, in diesem vergangenen Erleben. Und es ist eben keine Geschichte, sondern es schießt immer wieder in den Moment und trägt ganzes Wesen. Und das Ziel ist eben das Einfache, sehr schwierig umzusetzen, dass das Vergangene wirklich noch bleibt, und zwar in der Vergangenheit und nicht mit dieser Dynamik irgendwie bestückt ist. Das ist jetzt Herr B. und beziehungsweise sein Übungsprogramm. Und es war immer wieder so, wie gesagt, diese Triggermomente bei ihm waren diese Ohnmachtsgefühle aus diesem, die er kannte von seiner Mutter, und aus diesen sexuellen Übergriffen, die ich geschildert hatte. Und dass er in diesen Streitigkeiten mit seiner Partnerin da immer wieder reingeraten ist. Also Ohnmacht dort und Ohnmacht in der Vergangenheit führte dazu, dass irgendetwas angestoßen wurde. Und die Vergangenheit eben über Albträume und später auch immer mehr über so sogenannte Intrusion, diese einschießende Bilder, immer mehr den gegenwärtigen Moment zugepflastert haben und eigentlich irgendwie ausradiert haben. Und dieses Tunnelerleben, was ich da beschrieben hatte, das taucht auch immer mal wieder in den Therapien auf und dann also in den Stunden selber. Und da haben wir dann begonnen, ein Programm zu entwickeln. Und ihr habt das jetzt alle gerade ein bisschen abgeändert, auch praktiziert. Also da ging es einfach darum, er ist in seinen Tunnel eingestiegen, er wurde immer kleiner und das Ich ist immer mehr irgendwie verschwunden. Und da war es eben gut, da was Erdendes irgendwie zu geben. Und das war dann so, dass das ist die Idee auch der Prozessdiagnostik, also dass es darum geht, irgendwie ein Angebot zu unterbreiten, also ein erstes Übungsprogramm, ganz klein, in der Stunde auch mehrmals wiederholt, am Anfang, in der Mitte, am Ende. Und das hat er dann irgendwie in dieser Strichmännchenform auch mitbekommen, aber mit der Sicherheit, dass er das auch wirklich kann. Und konnte er dann zu Hause praktizieren, und er hatte eben in der Stunde auch schon die Erfahrung gemacht, dass es den Tunnel irgendwie so ein bisschen weitet, dass er sich wieder spürt. Also dass er wieder über diesen Kontakt, also über diese Bewegung des Fußes auch wirklich sich wieder wahrnehmen kann und dieses Hände drehen. Und das wurde dann irgendwie 4 Wochen später, wurde es nochmal aufgegriffen und nochmal angepasst. Das ist auch die Idee der Prozessdiagnostik, dass man auch genau schaut, was hilft dieser Person und was nicht. Und was muss man vielleicht wirklich anpassen, maßschneidern, dass es wirklich passt, hilft. Und auch da kann man auch mal wieder gucken, wozu ist es denn da, was soll es überhaupt? Und das dann auch besprechen. Und die Idee, also das ist auch das, was Einzel-Yoga-Yoga-Therapie kann. Also, wenn man da auch ausgebildet ist, dass man zum einen diese Angebote bereiten kann, zum anderen aber auch immer wieder sich anhören kann, was war gut, was war nicht so gut, was war hilfreich, und dann wieder neue Angebote machen kann. Das seht ihr hier, hier ging es einfach wieder weiter, also das ist, dass er gut damit klarkam, und dann war dieser Aspekt der Atemregulation, da kam er noch mit rein, also das nochmal die Idee, Erden ist gut, aber das Arousal, das Hyper-Arousal ist trotzdem da, und deshalb irgendwie Verlängerung der Ausatmung und entsprechend Parasympathikus, um da runterfahren zu können. Nochmal zu diesem, im Samkhya heißt das Buddhi, im Yoga Sutra gibt es das nicht so richtig, dieser innere Beobachter. Und das ist einfach, würde ich sagen, so eine Ausdifferenzierung. Auf jeden Fall so auf dieser Chitta-Seite, aber es wird ausdifferenziert, es wird immer feiner. Und wir haben da die Möglichkeit, eben in tatsächlich uns dieses Mal auch so zwei zu teilen, aber auf eine positive Art. Deshalb ist auch ganz wichtig, dass dieses Beobachten aus einer gewissen Distanz heraus ist nicht Dissoziation, sondern es ist, ich beobachte und bin zugleich teilhabend. Also das ist der Unterschied. Wenn ich dissoziiere, verschwindet es ich. Es ist dann am Ende nicht mehr da. Und hier ist es so, ich gehe zurück und nehme beispielsweise wahr, dass ich das im Gefühl habe und ich kann dieses Gefühl beobachten. Und aus dieser Position, wo ich gerade bin, kann ich das, ich kann das immer noch, also ich bin mehr als dieses Gefühl. Im Übrigen war dieser letzte Teil gerade aus der Praxis stammt von Louise Redemann. Das ist eine sehr, sehr bekannte Traumatherapeutin. Und die hat das in einem ihrer Bücher, hat die das entlehnt, sozusagen die Idee innerer Beobachter, Zeuge, so aus der spirituellen Tradition, sage ich mal. Und hat, finde ich, diese wunderbare, auch redundante, dieses Ich bin mehr, und hat das entwickelt. Und deshalb habe ich das jetzt hier so eingeflochten. Achtsamkeit ist Zeugenbewusstsein, also diese Form des Beobachters, Zeugenbewusstsein. Andere Begriffe für Metakognition, das sind wieder die Ausflüge in die psychotherapeutische Theorie. Man kann Monitorbewusstsein, findet man manchmal, Metaperspektive und Panoramabewusstsein. Letztendlich ist es dieses Desidentifizieren. Ich bin nicht mehr identifiziert, sondern ich finde diesen Abstand. Und auch eben, ich bin nicht dieses Gefühl, ich bin nicht nur Angst, sondern ich habe Angst. Und das ist tatsächlich irgendwie so klein, aber fein. Und das führt dann letztendlich dazu, dass man auch, wenn man diese Erfahrung immer wieder macht, immer wieder machen kann. Und gerade diese Redemann-Meditation mache ich das teilweise in den Stunden selber. Also es ist einfach eine Chance, dass Patienten diese Erfahrung machen. Also ich bin nur total in diesem, egal ob es eine Depression oder Angst ist, sondern da gibt es ein bisschen Luft, da gibt es ein bisschen Abstand, da gibt es ein bisschen, ich will nicht sagen Freiheit, aber Raum entsteht da. Der führt dann dazu, dass eben der Umgang mit diesen Trigger-Situationen besser wird, weil man macht mehr und mehr die Erfahrung, die Emotion kann kommen, die Angst kommt und schnürt mir alles zu, aber sie geht auch wieder. Und ich kann sogar etwas dagegen tun, indem ich meine Vorderfüße anhebe und meine Hände bewege und dabei atme oder eben dann auch in dieses Zeugenbewusstsein mir klar mache, dass das eine Fähigkeit, eine Fertigkeit von mir sein kann. In der Traumatherapie, auch das haben wir heute früh schon gehört, gibt es unterschiedliche Phasen. Und am Anfang geht es tatsächlich, so wie bei Herrn B., auch immer wieder auch gesehen, geht es auch um ein Verstehen. Manchmal ist es gar nicht klar, worunter jemand leidet. Das ist manchmal nicht, also kann schon auch sein, dass jemand wirklich sein Trauma schon kennt, aber manchmal taucht es wirklich wie bei Herrn B. auch erstmal in Träumen auf und in der Verzweiflung, was ist da eigentlich mit mir, weil ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was damals passiert ist. Ich habe mich abgeschnitten von diesen Erfahrungen, die ich da machen musste. Ich habe nichts mehr mit mir zu tun. Und trotzdem haben sie diesen Einfluss, dass sie immer wieder eigentlich nehmen und mein Hier und Jetzt irgendwie enger machen, dunkler machen, verzweifelter machen. Verstehen an erster Stelle, dann eben diese nach und nach, was da gerade anklang, so dieses Gefühl kann auch wieder vorbeigehen, also emotionale Selbstkontrolle, dass ich lerne, dass da etwas passieren kann, was ich auch beeinflussen kann. Und diese Selbstkontrolle kann dann auch mehr und mehr zu einer Stabilität wieder führen. Das ist dieses Stabilisieren, Stabilisieren, Stabilisieren von heute früh, ganz wichtig. Und erst an dieser Stelle kommt dann in jeder Traumatherapie, haben wir heute früh auch gehört, die Traumabearbeitung. Die große Frage ist, wo spielt da der Yoga, wo kann der Yoga eine Rolle spielen? Und das ist tatsächlich in diesem, vielleicht auch im ersten Bereich, das Verstehen, aber vor allem in diesem emotionale Selbstkontrolle zurückgewinnen und emotionale Stabilität. Das sind nochmal die Phasen, also die Stabilisierungsphase haben wir heute auch schon gehört, aber ich glaube, es ist auch ganz gut, das nochmal zu hören, weil es ja heute früh auch sehr dicht war, unser Fundament. Und Stabilisierungsphase heißt, man stärkt auch die Ressourcen. Also das Patienten auch wieder lernen, da ist zwar eng, aber ich kann auch weit sein, es kann auch still wieder sein und ich kann da tatsächlich auch etwas machen. Und auch ganz wichtig in dieser Stabilisierungsphase geht es auch darum, diese frei flottierenden Traumabilder irgendwie in den Griff zu bekommen. Und deshalb sind diese Techniken auch von Relevant sehr bekannt gemacht. Tresor, sicherer Ort und verschiedene andere Stützen der Imagination. Ganz, ganz wichtig. Also weil Patienten darüber oder Klienten, wie auch immer, darüber dann lernen, dass es Kontrolle gibt. Also dass man diese Bilder wirklich in den Tresor packen kann. Manchmal ist es wichtig, das auch mehrmals zu wiederholen. Es entsteht in der eigenen Imagination. Man ist die gestaltende Person. Und wenn der Tresor nicht funktioniert und die Bilder mächtiger sind als der Tresor, dann muss man das so einfach verändern. Und dann muss man ihn noch sicherer machen. Und das Erstaunliche ist, dass es tatsächlich wirklich sehr, also ein sehr authentisches, sehr starkes Mittel und kann eben in dieser Stabilisierungsphase auch dann spielt eine große Rolle.
Aus meiner eigenen schmerzlichen Erfahrung weiß ich, dass eine Therapeutin damals, als ich selber so ein Mensch war, der Hilfe brauchte, zu mir gesagt hat, was ist denn da ein sicherer Ort? Und dann habe ich angefangen zu heulen, weil ich habe keinen. Ja. Also man muss echt aufpassen, dass man Menschen da nicht in ihr Defizit mit mir reintritt.
Ja, ich würde auch immer sagen, das ist ein Prozess. Also das ist die Frage, was ist sehr suggestiv. Du hast einen sicheren Ort, warum hast du keinen sicheren Ort?
Ja, ich weiß auch, das nicht.
Genau. Und da ist es wirklich wichtig, das ist stabilisieren, stabilisieren, stabilisieren. Das ist, nimmt häufig ganz, ganz viel Zeit. Also oft, wenn Patienten merken, sie kommen in eine Krise, dann ist auch manchmal irgendwie so eine stationäre Einrichtung irgendwie erstmal wichtig, also dass man einfach mit unterschiedlichen Therapien sehr intensiv raus aus dem Alltag irgendwie arbeitet. Und ganz oft vergeht diese stationäre Zeit in der Stabilisierungsphase. Also man kommt noch gar nicht dazu, an das Trauma zu kommen, weil es einfach wichtig ist, dass man erstmal ganz sicher ist, ich habe so einen sicheren Ort. Ich kenne das ist in mir und selbst in mir mit all meine schwierigen Erfahrungen kann das, kann mir den, darf mir den entstehen lassen. Und das dauert manchmal, das ist nur Zeit. Zeit und Wiederholung und langsam entsteht dann die Sicherheit in einem Leben, wo es ganz wenig Sicherheit zuvor gab. Und deshalb kann man das auch eigentlich nicht forcieren, sondern man kann irgendwie geduldig dranbleiben. Ja? Ich glaube, wir müssen dieses Mikrofon benutzen.
Ich wollte noch mal gern wissen, wie man sich das mit dem Tresor vorstellen muss, weil man hat das Gefühl, die Verdrängung, die dann irgendwann wieder zum Vorschein kommt.
Ja, eigentlich fast nah dran, würde ich sagen. Also nur der Unterschied ist, eine Verdrängung passiert mehr oder weniger bewusst, also meistens eher so unbewusst, will ich nicht mehr haben, weg. Und bei dem Tresor ist es tatsächlich, ich mache das sehr bewusst und ich nutze meine Imaginationsfähigkeit und stelle mir tatsächlich vor, das will ich nicht mehr haben. Das kommt jetzt im Tresor. Und das ist der Unterschied. Das ist nicht unbewusst, sondern höchst bewusst. Und trotzdem, also das stärkt dann auch irgendwie meine Selbstwirksamkeit. Ich kann da etwas machen. Ich bin nicht Opfer von diesen Bildern, die da hin und her schießen, sondern ich kann die wegpacken. Und dann, wenn die da weg sind, habe ich erstmal Ruhe. Dann kann ich mein Leben klären. Also bei Herrn B. ist es beispielsweise so gewesen, wir haben am Anfang auch die Yoga-Übung gemacht und aber wir haben auch diese Tresor-Übung gemacht. Und er hat immer wieder im Verlauf mehrerer Stunden da Dinge reingepackt, hatte dann irgendwann mal auch die Fertigkeit, es selber zu tun. Also tatsächlich irgendwie, wenn da irgendwas passiert ist, dann hat er das abgefilmt, auf eine Videokassette verbrannt, die Videokassette in den Tresor gepackt und Ruhe. Und dann haben wir lange, lange Zeit, also über ein halbes Jahr oder so, das gar nicht mehr angeguckt. Und dann, und er hat sein Leben, er ist Vater geworden dann zwischenzeitlich und sie haben eine Wohnung gefunden. Und als es dann wieder, als er in seinem Leben auch stabiler war, konnten wir dann irgendwann mal sagen, okay, es gab, war auch mal heute früh die Frage, wie ist das mit den Eltern, Kontakt, ja, nein. Bei Herrn W. war das so, dass es dann auch über ziemlich lange Zeit keinen Kontakt zur zur Mutter gab. Die Mutter durfte dann immer Oma sein, aber das war der einzige Kontakt. Und erst als er wirklich safe war, und haben wir angefangen, diese Traumageschichten irgendwie anzupacken und zu bearbeiten. Und auch hier wieder diese Einordnung des Yoga, also dass es eben in dieser ersten Phase sehr viel Sinn macht. Und da mit unseren Yoga-Tools, Yoga-Skills einfach zu unterstützen.
Ich würde den Angstkreis nochmal sehen, das ist schon alles. Ich würde nur den Angstkreis gerne nochmal sehen.
Ja, okay. Ja? Warum? Du hast das eher eine Frage gemacht, oder?
Also ich finde den Angstkreis total interessant, weil ich einfach ein Fan davon bin, auch solche Bilder zu haben. Weil wenn gerade Angst ist so unglaublich ansteckend. Und danke.
Okay. Nee, tatsächlich. Also ich finde auch, dass Modelle und die Konzepte, Bilder auch helfen. Also das ist auch in der Psychotherapie ein ganz wichtiger Aspekt, vor allem auch wieder da in der Verhaltenstherapie, nennt man Psychoedukation, also dass man Patienten oder Klienten wirklich unterstützt, darin zu verstehen, warum sie krank sind. Also dass man wirklich Patienten schult, darin größeres Verständnis zu erlangen, was sie haben. Und da kann natürlich eben so ein Angstkreis auch ganz helfen.
Frau Kalinko, ich wollte eine Frage stellen, ob wir auch das PDF bekommen.
Ich habe keine legalen Bilder drauf. Die sind alle irgendwie geschützt. Wie recht kennst du?
Nicht? Ja. Ja, nicht. Also bei den Kranken. Okay. Aber die Aufnahme gibt es.
Die Aufnahme. Das Mikro bitte.
Ja, Sie haben dieses schöne Beispiel da von B, dass er sich zurückzieht. Aber wie ist das jemand, der also so eine Traumaerfahrung hat und kämpft? Und man hat das Gefühl, der ist ja voll in Action und macht dies und sucht sich immer Leute, die dann auch zu ihm stehen und so weiter. Und ist dauernd am Kämpfen. Also ich habe da so ein Beispiel. Alle möglichen Dinge werden dann anderen angelastet. Und sechs Rechtsanwälte hat diese Frau schon. Und alles lehnt sie ab. Also hat sie auch eine Trauma-Erfahrung, die man nicht so erkennen kann, weil sie auch nichts annehmen kann und so. Ne?
Also ich würde vielleicht an erster Stelle mal sagen, das ist kein nichts für einen Yoga-Lehrer. Nee, das Problem ist, wir haben das heute früh auch gehört, komplexe Entwicklungstraumata haben Folgestörungen. Und das, was Sie da genannt haben, klang auch so ein bisschen nach irgendeiner Form von Persönlichkeitsstörung. Plus noch ein paar andere Sachen. Also das ist manchmal so, dass man dann da vielleicht eine stationäre Therapie machen sollte, vielleicht eine, vielleicht zwei, und dann eine ambulante Psychotherapie und dann vielleicht immer mit Yoga, immer auch vielleicht von Anfang an begleitend, aber es dann so anfängt. Also wir sind einfach alle mehr oder weniger geschädigt. Also wir haben teilweise einfach verschiedene Sachen.
Ist das auch so, dass zum Beispiel das auch wechseln kann? Also wenn einer erst in der Kampfsituation ist, dass er dann ganz nach innen geht und sich ganz zurückzieht, oder ist das vom Charakter eine Prägung?
Ja, wahrscheinlich zweiteres. Also das ist auch, momentan ist es ja so, dass das vieles Trauma ist. Und es gibt jetzt auch kollektives Trauma und spannende Diskussion und auch wirklich wichtig, und trotzdem teilweise muss man einfach auch lernen, genau hinzuschauen, und das ist dann wieder eher eine gute Diagnostik zu machen, und es klingt auch ein bisschen, könnte nach einer sogenannte Borderline Persönlichkeitsstörung auch sein. Das ist es auch mit diesem, ich greife an, ich ziehe mich zurück und. Aber das ist eine Ferndiagnostik, also das ist ziemlich unsauber. Also was ich sagen will, ist nicht so ein Yoga, eher was für einen Psychotherapeuten, vielleicht auch für einen Psychiater begleitet und erstmal schauen, was das letzten Endes ist. Möglichkeiten und Grenzen von Yoga, das passt jetzt auch gerade, also diese Frage bei Traumafolgestörungen. Erstmal die Perspektive Yoga, die Besonderheit im Traumakontext. Und da haben wir wieder die drei Ebenen, Körper, Atem und Geist. Und da wissen wir auch, dass wir da irgendwie ganz gut sind. Und im Kontext von Trauma geht es eben darum, unsere Tools, das ist das Stichwort Ashtanga, wieder anzupassen. Und heute früh wurde auch schon mal gesagt, ob es nicht irgendwie mal gut ist, was Dynamisches, was zu machen. Und im Traumasensiblen, sage ich jetzt schon mal, im Yoga-Kontext, ist es immer wichtig, da eher vorsichtig zu sein. Und eher, was auch schon mal rückgemeldet wurde, dass es wirklich das Sicherheit an erster Stelle steht. Und da geht es wirklich darum, es gibt nichts Stures und ich muss das durchhalten, wie man es manchmal in den Klassen, in den Gruppen auch sieht. Ich gucke zu meinem Nachbar, oh, die ist beweglicher, ich möchte da auch hin. Oder hält länger durch oder so, sondern da geht es wirklich um Anpassungen und Schritte und ja, auch nicht aushalten müssen, also deshalb auch eher nicht um Statik, sondern eher so ein dynamisches Üben, wo man sich auch weiter spüren kann. Ist das jetzt gerade noch angemessen, wenn ich mich so fordere, oder ist das zu viel? Also weil aushalten müssen ist ganz schnell irgendwie ein Bereich von ich muss was leisten und wo diese Ohnmachtsgefühle dann, ich kann das nicht, die anderen sind besser oder ich bin, ich habe noch nicht mal einen sicheren Ort. Und ganz, ganz wichtig, da sehr vorsichtig zu sein. Gleichzeitig auch bestimmte Körperorte auch zu berücksichtigen und das können wir von außen gar nicht, sondern von außen können wir nur Angebote machen. Wir können schauen, also so wie ich das heute früh gemacht habe, dass es unterschiedliche Körperorte gibt, mit der Frage oder mit dem Hinweis, spüre wirklich hin, was gut für euch ist und treffe Entscheidungen. Also auch da eben ja, Sicherheit geht vor und eben immer wieder dieses Ich darf auch entscheiden, weil ich nur spüren kann, immer besser spüren kann und deshalb auch eine gute Entscheidung treffen kann. Und dann auch diese Wahrnehmungsorientierung, also dass es wirklich darum geht, immer wieder, was nehme ich wahr, was spüre ich vielleicht auch auf diesen unterschiedlichen Ebenen und was spüre ich in mir drin. Und da ist ein Stichwort die Interozeption, das ist die Wahrnehmung, ganz allgemein innere Vorgänge, also dass wir einfach das Körperempfinden zum Fokus nehmen. Und letzten Endes diese spürende Achtsamkeit, also da, ich achte auf meine Grenzen, so wie bei dieser Pendelbewegung beispielsweise, erstmal pendle ich sicher und dann gucke ich vielleicht, kann ich die ein bisschen ausdehnen und ich mache immer, was da schon stand, also Schritte und Angebote. Also ich sage nicht, das musst du jetzt tun, sondern ich schlage vor und unterbreite Angebote. Und dann der Atem und das Pranayama. Und ganz grundsätzlich muss man sagen, Pranayama ist, glaube ich, noch total unterbeforscht. Es wird immer mehr und sollte aber, glaube ich, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch mehr werden, weil ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der glaubt, dass Pranayama im Zusammenhang mit Therapie irgendwie ein wahnsinnig probates Mittel ist. Also, weil es ist ein sehr wertvolles Angebot, weil vor allem die Betonung der Ausatmung sehr viel mit der Aktivierung des Parasympathikus zu tun hat. Und auch, ich glaube, du wirst morgen auch noch mal ein bisschen was zu erzählen, auch in der Porges Polyvagaltheorie eine Rolle spielt. Und da sind wir zu Hause. Also da können wir einfach, da wissen wir, wie man Atem verlängern, was das Schritte davor sein müssen, wie man gut eine Atemverhaltung am Ende der Ausatmung irgendwie einbezieht, wann man das macht, dass man immer wieder guckt, dass es auch stufenweise geschieht, dass keine Überforderung irgendwie stattfindet, dass man auch hier irgendwie vielleicht davor das Spüren schon thematisiert hat, also dass die Personen auch wirklich realisieren können, wenn es ihnen schlechter geht, also wenn der Zustand kippt, ist ganz wichtig, dass man das nicht voraussetzt, dass das einfach selbstverständlich irgendwie gespürt werden kann. Und eben, genau, Atemvorsicht, also das ist nochmal so ein Stichwort, also dass man da nicht einfach 10, 21 aus oder so. Und dann am Ende im Citta oder die Ebene des Geistes, psychomentale System. Auch da 2013 gab es dann eine Studie, also eine sogenannte Meta-Studie, wo es Meta-Studien sind, nochmal Studien, wo viele andere Studien zusammengefasst werden. Und da eine ganze Studie zum Thema Meditation und Angst. Und auch mit einem kleinen, mit einer Unterrubrik Meditation und Trauma. Und hat sich halt gezeigt, dass das wirklich ein sehr sinnvolles Angebot ist. Und es kommt natürlich darauf an, wie man einführt und so weiter. Aber letzten Endes hilft das laut dieser Meta-Studie. Und wichtig ist, dass man eben bei der Meditation, dass man wirklich schaut, dass die Personen nicht, also auch da, wenn jemand Asana macht, dann sehe ich das, dann kann ich gucken, das passt jetzt nicht so gut oder die ist immer verkrampfter, er oder sie. Und bei der Meditation sehe ich einfach nicht, was da in den Personen abläuft. Das ist wichtig, da einfach, so wie ich das vorhin gemacht habe, mit dem, dass die Hand zurückgeht oder wieder hingeht. Also dass auch da die Steuerungsmöglichkeit da ist für die Person. Weil wenn die anfangen mit Grübeln oder mit negativen Gedanken schnaufen, das kann ich noch nicht mehr meditieren oder ich habe keinen sicheren Ort und es ist eh alles ganz schlimm, dann ist das eine Katastrophe. Und wir denken, die sind so still, so friedlich und deshalb da Vorsicht. Genau, das ist unter anderem in eurem Buch irgendwie auch aufgeführt, das ist nur eine Auswahl. Und auch Amazon Trauma Yoga in der Therapie ist da international, das ist weiter. Und dann nochmal, wenn Yoga, kann es natürlich auch sein, dass es zu Abbrüchen kommt. Und man dann irgendwie so nicht wirklich weiß, was passiert ist. Und deshalb ist es wirklich wichtig, da am Anfang auch zu schauen, auf was muss ich achten? Also was sind mögliche Gründe? Und es kann tatsächlich sein, dass wir wollen Hyperarousal runterfahren und diese Übererregung irgendwie mit unseren Angeboten irgendwie ein Ende bereiten oder das, wie gesagt, unterstützen, diesen Prozess, dass ich werde da entspannter. Kann sein, dass es eben da eine Angst vor Entspannung gibt. Und dass das tatsächlich unangenehm sein kann, wenn ich ruhiger bin. Ich glaube, das klang auch irgendwo mal heute schon an, dann kommen die Bilder. Und das will ich nicht. Ich will nicht, dass das auftaucht. Ich will nicht, dass es still ist in mir. Wenn ich feiern gehe und mich selbst meditiere, dann ist alles gut. Wenn ich stiller werde, wenn die Drogen nachlassen, dann kommen die Bilder. Und das will ich nicht. Deshalb Vorsicht da. Also, das ist auch da manchmal in Gruppen dann natürlich ein bisschen schwerer, also weil, wie komme ich da in Informationen? Also wann weiß ich, wen ich überfordere? Das war ja heute früh und kurz vor Mittagessen auch so ein bisschen das Thema. Man leitet in der Gruppe etwas an und es werden unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Angst vor Kontrollverlust. Das kann auch sein, ich lege mich da auf die Matte, ich mache die Augen zu oder ich lasse sie auch offen, aber ich lege neben jemanden, den ich eigentlich leiden kann. Und ich mache etwas, was von außen kommt, angeleitet wird, etwas wird mit mir gemacht, wie bei Herrn B., etwas ist mit ihm gemacht worden, als er 11 war, als er 8 war. Und das kann auch dazu führen, dass das eben Angst macht. Oder eben auch, ich bin zu sehr im Innen und auch das kann unangenehm sein. Oder eben, ich habe vor allem bei so komplexen Entwicklungspsychotraumata. Ich habe noch nie eine Erfahrung gemacht, dass etwas, dass ich irgendwie lebendig sein kann, sondern ich war immer eher so ein bisschen irgendwie angespannt und vorsichtig mit Menschen, weil Menschen irgendwie so ein bisschen gefährlich sind. Und plötzlich mache ich über diesen Prozess, der den Yoga ja auch begleiten kann. Also ich entwickle mich, ich entwickle mein Selbst und ich werde beweglicher, vielleicht entspannter und auch vielleicht lebendiger und das kann mir auch wieder Angst machen, weil ich das ja gar nicht kenne. Das ist, ein Leben lang hat es keine Rolle bei mir gespielt und jetzt soll ich damit umgehen. Und Genau, Schutz vor Übergriffen oder vor zu viel kann dann eben wieder Trauma-Symptome auslösen. Also, dass ich totstelle, vielleicht heißt es hier, aber das ist eben auch, kann auch Freezing sein, kann auch wieder Fragmentierung sein. Oder eben, ich mache Asanas und habe ein schwieriges Verhältnis zu meinem Körper. Ich mache das vielleicht noch in Gruppen und da sind dann auch andere, die mich irgendwie dabei sehen. Und ja, das kann eben auch sein, dass man dann einmal dort war und dann nicht wieder hingeht. Und dann zum Thema Yoga in der Gruppe. Das ist, wie ihr vielleicht merkt, das sind alles irgendwie nur so ein paar Sätze und wenn man das tatsächlich irgendwie dann auch anbieten will, ist es sicherlich auch gut, irgendwie das über ein paar eine gewisse Zeit, unterschriebene Zeit, irgendwie das auch nochmal so, sich ein Spezialwissen irgendwie anzueignen. So wie viele Psychotherapeuten auch sich traumatherapeutisch weiterbilden lassen, was ja, unheimlich sinnvoll ist, auch das hier zu tun. Also wenn man das in der Gruppe anbietet, dann ist es beispielsweise auch, die Sprache sollte sich nach irgendwas verändern, also dass man diese Idee von Angebot natürlich, aber zum Beispiel, er hat da einige Beispiele in seinem Buch, dass man nicht Form sagt, dass man Form sagt, statt Haltung. Und so hat er da sich Gedanken gemacht und hat über ein paar Seiten da so verschiedene Formulierungen irgendwie, die einen geixt und die anderen irgendwie, also so neue Formulierungen, Alternativen, ja, da konzipiert. Und dass man immer im Hinterkopf haben sollte, irgendwie diese Überforderung, eine mögliche Überforderung, dass man da eben sehr, sehr vorsichtig eher Angebote macht. Und ich kann nicht aus anderen Gruppen, man da funktioniert, und das mache ich dann auch, und das also nicht so anstellen, mache ich eh nicht. Aber da wirklich nochmal einfach im Hinterkopf nochmal näher dieses Thema Überforderung im Blick haben. Und eben auch schon angedeutet, gerade eben dieses, da neben mir übt eine und ich bin schon irgendwie ein halbes Jahr da und die ist gerade erst gekommen und die sieht irgendwie so viel entspannter aus und ich kriege es immer noch nicht hin. Also so Gruppe ist auch immer die Möglichkeit, sich zu vergleichen und ja, ich habe noch nicht mal irgendwie einen sicheren Ort, das zum Beispiel. Und der Rahmen, also es sollten kleine Gruppen sein und die Umgebung, Frage Meditationsphysik, ja oder nein, und wie viel Straßenlärm, also wirklich dieses Reizarme so als Einrichtungsidee irgendwie auch zu haben. Und tatsächlich auch da, wie mache ich das eigentlich, wer liegt wo? Und auch da Thema Sicherheit, also dass es da auch so eine Möglichkeit geben sollte, irgendwie, dass man das Bestimmen selber bestimmen kann. Das ist häufig dann auch in Gruppen dann eher so ein Problem, in dem der will ich nicht liegen, das geht nicht und dann wird so ein Raum relativ schnell sehr klein. Und auch da geht es darum, Antworten zu finden. Also wie kann ich das als Yoga-Lehrerin, wie kann ich das lösen? Also das mit diesen Anforderungen umzugehen. Dann nochmal zum Einzelfokus. Gruppe auf der einen Seite, dieses yoga-therapeutische Angebot auf der anderen Seite. Auch da ist es, finde ich, wichtig, dass vielleicht haben es einige eine Grundausbildung auch gehabt. Ich komme beispielsweise aus der Desikachal-Krishnamacharya-Tradition. Da ist das irgendwie so ein integraler Bestandteil, dass man auch lernt, Einzelprogramme irgendwie zu konzipieren und auch diesen Begleitungsprozess irgendwie erlernen. Ich denke, in der Yoga-Therapie ist es dann ganz ähnlich, also dass man da wirklich auch eine qualifizierte Weiterbildung braucht, um eben, das sind einfach so Stichpunkte und zum Teil auch schon ausgeführt, um beispielsweise Prozessdiagnostik irgendwie machen zu können. Wer kommt da zu mir, was braucht die Person, was kann ich ihr anbieten, wie kann ich das irgendwie ihr passend irgendwie in unserer Strichmännchenform irgendwie vermitteln, also dass sie wirklich ein Programm bekommt, das sie unterstützt und nicht irgendwie mehr Schaden anrichtet. Und auch ganz wichtig, Individualisierung, das war das Stichwort gerade, aber auch Motivation. Also es ist ganz schwierig das wissen wir, glaube ich, alle von unseren Anfängen, regelmäßig zu praktizieren. Da braucht es einfach gerade am Anfang irgendwie eine gute Ansprache, dass man, dass man immer wieder Frustrationen irgendwie auch auffängt und versucht, wieder Neues zu motivieren, vielleicht auch ein neues, anderes Programm zu machen, irgendwie das vielleicht erstmal so wie ein Rückschritt aussieht, aber dann doch irgendwie nicht mehr so ganz umfangreich ist und. Und die Einordnung der Schwierigkeiten, also dass es da auch so einen Raum gibt, also dass anders als in der Gruppe spricht man mit den Personen und wertet zum einen aus, was halt gut funktioniert, also wo sind die Erfahrungen so, wie sie auch dann weitergemacht werden sollen, aber eben auf der anderen Seite auch, wo gibt es Schwierigkeiten, also ich konnte nicht üben oder ist es Asana oder ich habe dann schlechte Erfahrungen gemacht, also ich wurde enger statt weiter. Dass man da tatsächlich auch Raum öffnen kann für diese Anliegen. Und das Gespräch eben eher nicht so, wie wir es aus dem Alltag oft kennen. Machen wir das einfach mal so, bei mir hat das irgendwie ganz gut funktioniert, aber du machst es auch komplett falsch. Also Ratschlag versus ich verstehe das erstmal und hör mir das an und ganz am Ende gibt es ein Angebot.
Ja.
Ist das Mikrofon da? Jetzt habe ich es schon wieder verloren. Ich bin sehr spontan. Ne? Du hast eben gesagt, der spürt, dass ihm das nicht gut tut. Ist doch super. Ist doch schon die Antwort.
Ja, gleichzeitig wollen wir ja, dass er vom Yoga mehr profitiert. Also deshalb sollten wir das vorher erkennen. Und dann irgendwie das Angebot zu formulieren, dass er das zwar spürt und trotzdem aber den Sinn noch mitbekommen kann, warum es klar ist, weiterzumachen. Also, und das ist manchmal gar nicht so einfach, also das wirklich dann zu sehen, auch manchmal vielleicht auch die Person will unbedingt jetzt mehr üben, kräftiger üben und dann zu sagen, oh, wir haben mal noch ein bisschen.
Da ist ja so ein Ego-State-Teil am Werk, das sagt, ne? Oh, man ist aber ganz schön ehrgeizig. Na, dass man sagt, ah, das ist ein Teil, der ist ehrgeizig und einer sagt, das fühlt sich nicht gut an und der nächste Schritt wäre, was würdest du denn sagen? Was brauchst du jetzt? Weil wann kommt immer so ins Tun als Therapeut?
Ja, genau, es ist manchmal gar nicht so einfach, irgendwie nicht zu tun, sondern das mehr auszuhalten, also mehr in diesem Verstehenden zu sein, also Mitgefühl vielleicht zu entwickeln, dass das schwer ist, dass das wirklich nicht einfach ist.
Das ist tatsächlich ein ganz spannender Punkt, weil wir uns im Yoga ja viel darüber auch, wir beschäftigen uns ja viel auch mit dem Lassen und Bleiben lassen. Und da steckt ja auch sehr viel Annahme drin, in diesem Lassen. Und hier haben wir jetzt sehr viel an Machen und Möglichkeiten der Aktivierung, aber mir fehlt so ein bisschen auch tatsächlich so diese andere Seite, die Yoga auch bietet, und Lassen. Und
ja. Also wichtig, wir sind gerade im Trauma-Kontext und da geht es tatsächlich erstmal um Kontrolle. Also ich möchte wieder Herr in meinem Hause sein und das ist diese Stabilisierungsphase und da würde ich sagen, geht es nicht um Lassen, sondern da geht es um Angebote, da geht es um konkrete Erfahrungen, da geht es um, wenn ich das mache, dann geht es mir irgendwie besser.
Ja, also ich bin ein großer Fan von Selbstwirksamkeit, aber ich glaube, dass man auch sehr, sehr wertvolle Erfahrungen genau auf der anderen Seite machen kann. Also die Erfahrung von Traumatisierten ist ja eine reale, dass es keine Kontrolle gab. Ja. Und ich finde, die muss dort auftauchen. Also, und zwar nicht in einem Feld von, ich mache da was gegen, weil da wird sie nie vollständig sein.
Okay. Ja, genau, vielleicht eine persönliche Meinung. Und also die ganzen Traumatherapeuten, das wurde heute früh auch schon nochmal dargestellt, stabilisieren, stabilisieren, stabilisieren. Und am Ende tatsächlich, aber in dieser Traumabearbeitung lasse ich dann das. Aber das ist nicht erstmal im Kontext unserer Yoga-Tools, würde ich sagen, sondern da geht es dann tatsächlich darum, diese Geschichten, diese alten Narrative irgendwie zu entmachten und dann kann ich sie lassen. Aber
ja, ich glaube eben, dass gerade im Feld von Trauma dieser Machtaspekt und was man machen kann und was man nicht machen kann, echt ein sehr spannender Wechselpunkt ist. Und ich bin der Meinung, dass es sehr wertvoll ist, auch auf diese bleibenden und lassenden Aspekte zu achten tatsächlich. Das bietet Yoga uns auch an.
Die Frage ist wann, würde ich da sagen. Genau, dieser letzte Punkt, Yoga und Psychotherapie, finde ich, okay.
Hallo. Zu dem Thema Yoga im Einzelunterricht, die Frage, inwieweit für mich das als Yogalehrerin wichtig ist, was denn das eigentliche Trauma war, also der Vorfall, die Tat oder was auch immer, wenn ich weiß, dass derjenige in Therapie aber auch ist.
Ja. Das ist ein bisschen, wir haben heute früh gehört, irgendwie, dass es auch gut ist, sich um sich selber zu kümmern. Und da ist die große Frage, wie einsteigen und was habe ich da so an vielleicht Gesprächsführungstools, auch mittlerweile, das habe ich selber an Selbsterfahrung gemacht, was kann ich da irgendwie bieten oder auch mit was kann ich umgehen. Und erstmal würde ich sagen, es reicht eigentlich fast wie, ich mache Psychotherapie, ich habe eine PTBS und ich möchte Yoga machen. Und das passt vielleicht auch dieser letzte Punkt. Das ist vielleicht wirklich so ein, ich sag mal so ein bisschen ökonomisch, so ein Geschäftsmodell von uns Yoga-Lehrern. Also dass man wirklich, das ist ein Beispiel, also in der Viveka irgendwie erschienen, von Anke, die über Jahre mit einer Psychotherapeutin kooperiert hat. Und die haben sich auch getroffen zum Beispiel und haben dann, die Psychotherapeutin hat irgendwie so Ideen gehabt, manchmal auch die Yoga-Lehrerin und haben gelernt, zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, dann muss man zum Beispiel, dann kann man vielleicht von der Therapeutin hören, Trauma so, Trauma das, aber dann ist es gar nicht mehr so ganz, ganz wichtig. Und so vielleicht.
Wann ist das gewesen? 56.
Ich wollte vielleicht noch was dazu sagen, also ich zu diesem Thema Yoga und Psychotherapie, ich arbeite mit dem psychosomatischen Team und wir machen das genauso.
Genau.
Also ich arbeite mit dem Psychotherapeuten zusammen, ich weiß so ein bisschen den Hintergrund und gemeinsam schauen wir dann, was können wir machen. Es geht vor allem dann um Stabilisierung von meiner Seite her und ich kann einfach sagen, es ist ganz, ganz toll. Es macht Freude und es bringt auch wirklich den Menschen ganz, ganz viel.
Ja, kann ich. Also das ist wirklich, das ist in dem Interview auch nochmal ein bisschen über ein paar Seiten sehr spannend. Aber genau das. Also das, ich glaube, das ist wirklich, das wird noch nicht gemacht oder wird nicht so sehr gemacht und immer mehr gemacht. Wird auch Yoga auch da wieder ein bisschen seriöser wird. Und es immer mehr Studien auch wieder da gibt und erst wenn Studien da sind, dann fangen die Psychotherapeuten an, irgendwie zu sagen, okay, höre ich mir mal an. Und da gibt es, also hier zum Beispiel dieses in Amerika, dieses traumasensible Yoga, das da entstanden ist, das war eben so ein Forschungsschwerpunkt, also wo Traumatherapeuten irgendwie einfach geguckt haben, wir haben so einen Körperfokus und was gibt es da? Und sind natürlich dann beim Yoga angeklopft. Und ich denke, auch zu Recht. Aber auch immer so in enger Zusammenarbeit, das ist manchmal auch gar nicht so leicht, also man muss auch lernen, zusammenzuarbeiten. Ja, genau, du lachst.
Ich wollte nur sagen, wir sind ja jetzt nicht viele, jetzt sind wir schon zu zweit, weil du gerade sagst, das wird nicht so oft gemacht. Ich arbeite auch in der Akutpsychiatrie und wir machen das doch genau so. Also wir integrieren Atemtherapie, Yoga und arbeiten auch im interdisziplinären Team zusammen.
Da ist in den letzten Jahren wahnsinnig viel passiert und ich bin trotzdem der Meinung, es könnte noch mehr passieren. Also, es gibt genug Psychiatrien, wo das noch nicht so ist, oder psychosomatische stationäre Kliniken, wo das auch noch nicht so ist. Aber ja, es passiert was, also, das ist toll. Das ist nochmal eine kurze Zusammenfassung. Wir hatten diese beiden Hauptsymptome rausgegriffen Und es gab eben diese beiden Wege, Präsenz und die Desidentifikation, die so wir im Yoga so als Überschriften anbieten können. Und ich glaube, es ist auch klar geworden, gerade Präsenz, da haben wir irgendwie ganz viele Angebote, die wir machen. Der Rahmen, haben wir heute früh auch gehört, ist immer ganz wichtig und beim Rahmen geht es tatsächlich immer wieder auch um Sicherheit, also egal ob in Gruppen oder im Einzel. Und was dann passieren kann, tatsächlich, wir das mit dem Yoga können irgendwie den Menschen Erfahrung vermitteln, dass sie am Ende merken, wenn ich das mache, dann tut mir das gut. Wenn ich das nicht, ich kann auch etwas nicht machen, also so, ich habe wieder irgendwie so ein Stück Kontrolle und in meinem Leben. Das ist das, was immer so unter diesem Begriff der Selbstwirksamkeit auch zu lesen ist. Und das andere, diese Verbindung finde ich sehr wichtig. Also dass wir zum einen lernen, gerade auch in der Gruppe, aber auch im Einzel, da ist es ja auch eine Beziehung, eine Beziehung, dass wir lernen, wieder in Verbindung zu treten. Also weil Traumafolgestörung, haben wir auch schon mehrmals gehört, ganz oft eben etwas mit Rückzug zu tun haben. Und Rückzug aus den sozialen Kontexten, also soziale Isolation, aber auch und, ich habe keine Verbindung mehr zu mir. Also dieses, ich bin fragmentiert und ich lerne in dieser Yoga-Begleitung, dass ich auch wieder mehr und mehr ganz werden kann mit all diesen unterschiedlichen Facetten. Und dann kann es tatsächlich zu so etwas kommen wie posttraumatischem Wachstum. Und das ist auch so ein Phänomen, das noch gar nicht so alt ist. Also das ist auch im Kontext dieser positiven Psychologie so entstanden. Die haben ganz viel Traumaarbeit mit Soldaten, heimkehrenden Soldaten gemacht. Und haben immer festgestellt, dass so ein Trauma tatsächlich am Ende, wenn es vielleicht dann irgendwann mal um Loslassen geht, dass man durch diese Erfahrung auch oder an diesen Erfahrungen auch wachsen kann. Und die haben unter anderem das ziemlich genau untersucht und das sind so Punkte, die sie so gefunden haben. Also dass es für viele dann leichter war, nach so einem kompletten Prozess mehr Nähe zuzulassen, dass sie auch so Erfahrungen machen, irgendwie, dass sie stärker sind, als sie zuvor gedacht haben. Und ganz erstaunlich und natürlich auch wertvoll für uns, finde ich, dass sie so ein besseres Verständnis auch von spirituellen Dingen irgendwie so erfahren konnten. Also dieses, ich bin mehr als meine Schmerzen, ich bin mein kleines Leben und vielleicht gibt es dann noch was Größeres. Und ich denke, da macht es auch wirklich Sinn, dann irgendwie Stabilisierungsprozesse mit Yoga zu machen, Yoga, ich glaube, da finden wir uns alle wieder, also da so ein paar Angebote auch machen können. Ja. Und am Ende ist alles eine Frage der Atemtechnik. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit.